Unterwegs für die Gesundheit. Gesund nah. Der Podcast der AOK Baden-Württemberg.
Ein 15-jähriger Junge hat einen Schlaganfall. Ich dachte immer, einen Schlaganfall bekommen in der Regel nur ältere Menschen, also ab ca. 65. Das stimmt schon, das hat die Recherche gezeigt, aber in 10-15% der Fälle sind eben auch jüngere Menschen betroffen. Ich bin Martin Hoffmann und heute besuche ich eine besondere Reha-Einrichtung in Deutschland, das Hegau-Jugendwerk in Geiling am Rhein. Das liegt etwa 20 Kilometer vom Bodensee entfernt. Hier hat man sich voll und ganz der neurologischen Rehabilitation junger Menschen verschrieben. Bei einem Schlaganfall kommt es zu einer plötzlichen Durchblutungsstörung des Gehirns. Dadurch erhalten die Nervenzellen im Gehirn weniger Nährstoffe und Sauerstoff. Daraufhin folgt ein plötzlicher Ausfall bestimmter Hirnregionen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Raven. Er ist 17 Jahre alt und hat einige Zeit im Hegau-Jugendwerk verbracht. Ist schon krass, wenn man sich in so jungen Jahren schon so viel mit dem Thema Reha, Gesundheit und Krankheit auseinandersetzen muss. Mit 15 Jahren hatte er einen Schlaganfall und ist dann nach Geiling gekommen. 8 Wochen vorher hatte er sich mit Corona infiziert. Aktuell gehen die Ärzte davon aus, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte. Aber das erzählt Raven am besten alles selbst. Ich besuche ihn gleich bei ihm zu Hause. Danach fahre ich weiter ins Hegau-Jugendwerk. Dort treffe ich die kaufmännische Direktorin Barbara Martetschläger und 2 Kommunikationstrainerinnen.
Hi Martin.
Hey Raven, hallo.
Hey,
schön, dass du Zeit hast.
Gerne. Schön, dass es geklappt hat.
Danke, soll mal hochgehen direkt?
Direkt, gerne.
In die Küche, oder?
In die Küche, ja, oder Wohnzimmer.
Komm, lass in die Küche gehen.
Kann man noch
einen Kaffee trinken oder ein Teechen oder sowas. Raven, du kommst gerade von einer, ich sage es mal, kleinen Europareise zurück. Morgen wirst du 18 Jahre alt, morgen wirst du volljährig und du hast in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel mitgemacht. Wie geht's dir gerade?
Ich bin gerade sehr zufrieden. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Ferien sind, ich sehr viel im Urlaub war, ich auch am Donnerstag nochmal in Urlaub gehe und ich bin mit meiner Lebenssituation sehr zufrieden, bin sehr weit gekommen. Ja, ich hatte ein paar Tiefen, aber ich bin aus allen wieder hochgekommen und bin ich auch stolz drauf. Kann man so sagen, Eigenlob stinkt, aber...
Oh, ich finde da gar nicht, dass der Eigenlob stimmt, weil du hast da wirklich echt einiges gemacht. Wie würdest du sagen, geht es dir gesundheitlich gerade?
Also gesundheitlich würde ich jetzt heute sagen, dass ich so langsam wieder an den Punkt rankomme, an dem ich sagen kann, okay, mir geht es so, als wäre im Grunde genommen nie was vorgefallen. Steckt viel Arbeit drin, viel Training jetzt, heute würde ich wirklich sagen, dass es mir echt wieder gut geht. Ja.
Wir sitzen gerade bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Wir sind in Rottweil. Später geht's für mich noch weiter ins Hegau-Jugendwerk nach Geiling. Du hast dort eine längere Zeit verbracht, also 2x mehrere Wochen. Warum warst du dort?
Zum ersten Mal war das 2021, weil ich im Juli 2021 einen Schlaganfall hatte. Ich war damals 15 und ich war erst dann hier im Krankenhaus, im Schwarzwald-Bahr-Krankenhaus in Villingen. Kurze Zeit im Uniklinikum in Tübingen, dann wieder in Villingen und in Villingen wurde dann auch die Entscheidung getroffen, dass es aufgrund meiner Symptomatik eine intensive Therapie in Geilingen notwendig ist. Die haben das dann damals auch alles vermittelt und es ging dann relativ schnell, dass ich dann dorthin gekommen bin. Und das zweite Mal war, weil die Symptomatik eben noch da war, natürlich sehr viel besser, weil ich bei der ersten Reha-Maßnahme schon deutliche Fortschritte gemacht habe, aber ein Teil davon war am Ende immer noch da und daran habe ich beim zweiten Mal gearbeitet.
Ich muss nur mal kurz nachfragen, Schlaganfall, du warst 15, das hat man nicht sofort auf dem Schirm, oder, dass das ein Schlaganfall sein könnte, wie war das bei dir?
Also hatte niemand auf dem Schirm, natürlich nicht, war auch im Krankenhaus am Anfang, jeder Arzt hat was anderes gemeint, okay, du hast die Diagnose, nein, das kannst du nicht haben, okay, vielleicht hast du doch was anderes. Also wir hatten am Ende oder am Anfang hatte ich ganz viele verschiedene Diagnosen, die schon irgendwie in die gleiche Richtung immer gegangen sind. Irgendwann wusste ich dann aber auch nicht, was möchte ich eigentlich, weil jeder hat was anderes gesagt und irgendwann ging es mir dann so, okay, ich möchte jetzt einfach eine Diagnose haben, mit der ich leben kann, dass ich sagen kann, okay, ich setze hier einen Haken und daran kann ich arbeiten, weil wenn man es nie so konkret weiß, okay, wie sieht's jetzt aus, wie sieht's in einer Woche aus, was habe ich nicht, welche Symptomatik ist da, welche ist nicht da. Das ist halt total verwirrend und das klingt blöd, aber irgendwann war man dann schon froh, dass es sich gefestigt hat, wenn dann einer gesagt hat, okay, es kann nur das und das sein.
Hattest du irgendwelche Vorerkrankungen, wo du sagen kannst, okay, das hat das jetzt vielleicht auch so ein bisschen provoziert, wenn man das überhaupt so nennen kann, den Schlaganfall?
Also ich hatte 2 Monate davor meine erste Corona-Erkrankung, die sich auch relativ stark ausgeprägt hat. Das war dann auch im weiteren Verlauf später im Krankenhaus so, dass einige Ärzte da ein bisschen stutzig geworden sind. Und das ist auch die Vermutung, dass der Schlaganfall durch Corona eben getriggert wurde. Mhm. Dass da gibt es verschiedene Hypothesen. Letztendlich kann man es nie abschließend sagen, was jetzt wirklich die Ursache war. Es liegt aber sehr nahe an Corona, weil ich ansonsten eigentlich gesundheitlich ziemlich fit war.
Gehen wir mal jetzt zusammen nach Geiling. Wie war da die erste Zeit für dich?
Also die erste Zeit war erstmal herausfordernd für mich, weil ich natürlich in einer Umgebung neu war, die ich so nicht kannte, mit Leuten, die ich nicht kannte, eine Situation, die ich nicht kannte. Ich wusste für mich nicht, okay, werde ich wieder gesund? Wenn ja, wie schnell werde ich wieder gesund? Wann werde ich gesund? In welcher Form werde ich gesund? Es waren einfach am Anfang ganz viele Fragen, die ich mir nicht beantworten konnte, die mir niemand beantworten konnte, weshalb dann die ersten Tage auch ein bisschen schwierig waren für mich. Aber dadurch, dass ich dann sehr, sehr schnell Freunde gefunden habe, habe ich mich dann dort eigentlich, ja, es ging nicht lange, bis ich mich dort sehr wohl gefühlt habe, die ersten Fortschritte gesehen habe durch die Therapie. Das ging bei mir sehr schnell. Deswegen habe ich mich relativ schnell wohl gefühlt.
Hast du das Gefühl gehabt, dass es bei dir relativ schnell ging, weil du sehr sportlich bist, dass dann dein Körper da anders drauf reagiert hat, oder?
Also ich würde schon behaupten, dass durch eine gute körperliche Fitness, dass es auf jeden Fall den Heilungsprozess fördert. Wenn ich jetzt vorher mich nie bewegt hätte, dann wäre es deutlich schwieriger wahrscheinlich gewesen, in dem Training, das ich dort hatte, schnell Erfolge zu sehen. Aber letztendlich ist bei so einer neurologischen Sache, kann man es auch nicht beeinflussen. Mir hat mal ein Therapeut dann dort gesagt, manche Sachen gehen sehr schnell, manche gehen sehr langsam. Letztendlich muss man es einfach machen und mit viel Training kann man aber es positiv beeinflussen.
So, Auto ist geparkt. Ich stehe jetzt hier direkt vor dem Jugendwerk in Geilingen. Sehr schön hier mitten in der Natur. Viele Blumen, viele Pflanzen. Und wenn ich mich drehe, dann ist da direkt der Rhein. Und auf der anderen Seite ist schon die Schweiz. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was mich hier alles erwartet. Ich bekomme auf jeden Fall einen Einblick in die Therapie. Jetzt bin ich aber zuerst mit Frau Martetschläger verabredet. Ich gehe dann mal rein und sie meinte, ich soll einfach direkt zu ihr ins Büro kommen. Mal schauen, wo es hier lang geht, ob ich das direkt einfach so finde. Hallo Frau Martetschläger, hallo.
Hallo Herr Hoffmann, herzlich willkommen im Jugendwerk. Schön, dass Sie da sind.
Wollen wir uns einfach gerade am besten hier hinsetzen, oder?
Genau.
Frau Martetschläger, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für die Zeit. Ich habe auf Ihrer Homepage gelesen, Sie nennen sich selbst die Pioniere der neurologischen Rehabilitation junger Menschen. Was genau macht das Jugendwerk hier besonders?
Also das Heger Jugendwerk war die erste Klinik in ganz Deutschland, die 1972 entschieden hat, so eine rehabilitative Versorgung für Kinder und Jugendliche im neurologischen Bereich anzubieten. Dadurch waren wir die Pioniere. Also es war die erste Klinik überhaupt, die sowas getan hat. Das Heger Jugendwerk ist eben nicht eine klassische Reha-Klinik. Es ist einerseits eine Reha-Klinik. Wir haben aber auch einen Akutbereich. Also wir haben auch eine Art Intensivstation, können auch beatmete Intensivpatienten versorgen. Und wir sind auch vom Gesetz eine besondere Einrichtung. Und das hat auch damit zu tun, weil wir Alleinstellungsmerkmale haben. Zum Beispiel die größte Krankenhausschule in Deutschland, eine tiergestützte Therapie, eine große Berufstherapie. Wir bieten Intensivtraining für Aphasikerinnen an. Wir haben ein Robotik-Gleichgewichtstraining, also nur um so ein paar Sondermerkmale zu nennen. Und was uns auch sicherlich ausmacht, ist das breite Spektrum. Also wir versorgen zum einen Kinder und Jugendliche, die verunfallen. Also meistens ist es dann schweres Schädel-Hirn-Trauma. Wir versorgen Kinder mit neurologischen Erkrankungen und wir versorgen Kinder mit frühkindlichen Entwicklungsstörungen.
Sie sagen gerade Kinder. Wie alt sind die jugendlichen, jungen Leute, die zu Ihnen kommen können?
So die Jüngsten sind, sagen wir immer so ab 2 und dann so ungefähr bis 27 Jahre alt.
Wie ist es denn mit den Pflegekräften, mit den Ärzten, wenn eben, ich sage jetzt mal, der Erfolg nicht direkt sichtbar wird? Das ist ja auch, ich sage jetzt mal, frustrierend, belastend. Wir reden hier von Kindern, von Jugendlichen, also von irgendwie von den Schwächsten, irgendwie auch der Gesellschaft. Wie gehen die damit um? Wie wird das auch an sie herangetragen, diese Situation?
Also im Hegau-Jugendwerk ist so, wir haben ja verschiedene Häuser. Diese Häuser haben dann Buchstaben bei uns. Also wir haben zum Beispiel ein Kinderhaus, das sind eher, also wie das Wort schon sagt, das sind die Kinder, das sind oft sehr fitte Kinder. Da ist dann auch das Personal genau darauf ausgerichtet. Wenn wir aber an unser Personal, unsere Mitarbeitende denken, die jetzt zum Beispiel in der Frührehabilitation arbeiten mit den schweren Fällen, dann können die damit schon umgehen. Das ist natürlich manchmal hart, weil Kinderschicksale sind oft hart und belastend. Aber die wissen um das Gesamtschicksal und damit gehen die sehr gut um. Und was die eigentlich machen, ist eher in einer Philosophie zu arbeiten. Was können wir für den Patienten oder das Patientenkind tun? Wie stärken wir aber auch die Familie, die ja total traumatisiert oftmals ist. Von heute auf morgen ist die Welt komplett verändert und auch vielleicht dann diese Erkenntnis, dass das Kind halt vielleicht jetzt nie wieder gehen kann, dass die neurologischen Beeinträchtigungen da bleiben werden. Und da versuchen wir aber natürlich unser Personal auch wirklich zu unterstützen. Und da ist es auch sehr wichtig, dass die Teams vernetzt gut zusammenarbeiten, also die verschiedenen Disziplinen. Und das machen die sehr gut. Also die unterstützen sich auch gegenseitig, die Therapeuten mit der Pflege, die Pflege mit der Ärzteschaft. Und die Psychologen unterstützen da auch sehr gut oder die Sozialpädagogen.
Frau Martitz-Schläger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Tolle Arbeit, die Sie hier machen. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ich bin jetzt hier unterwegs im Jugendwerk und ich laufe jetzt mal hier über die Flure rüber und hier drüben, da steht UK Zimmer 4, Frau Biller, Frau Fischer. UK, ich weiß es nicht wirklich, was das ist. Wir gucken einfach mal rein und hier kann man schon mal drücken.
Hallo, willkommen im Zimmer 4. Schön, dass du da bist.
Komm mal noch mal rein. Hallo, Frau Biller. Hallo, Frau Fischer. Hallo.
Hallo.
Was passiert hier? Ich habe gerade UK gelesen. UK heißt genau?
Unterstützte Kommunikation.
Das heißt, hier findet so eine Art Kommunikation, also Therapie statt, dass die Kommunikation wieder besser funktionieren soll.
Genau. Wir haben ganz viele Patienten, die in der Kommunikation Schwierigkeiten haben, entweder aufgrund von einem schweren Unfall oder von einer Beeinträchtigung durch Geburt. Und wir versuchen, Möglichkeiten zu finden, damit diese Patienten wieder in Kommunikation treten können, egal mit welchem Mittel.
Das heißt, Sie sagen gerade schwerer Unfall, Schlaganfall, habe ich auch gehört, ist auch ein großes Thema.
Genau.
In welchem Zustand kommen die Patientinnen zu Ihnen?
Das ist ganz unterschiedlich. Also sie können sehr, sehr schwer beeinträchtigt sein. Das heißt direkt nach Verunfallung, dann bei uns auf Intensivstation, also im Haus B. Und dann braucht man quasi auch die Mittel, die wir für die unterstützte Kommunikation nehmen, relativ schnell und zügig am Bett. Deswegen haben wir auch einige Sachen hier vorrätig, gerade wie Augensteuerungen. Und dann durchläuft man hier eine bestimmte Entwicklung, die kann sehr schnell sein. Und man macht große Fortschritte, deswegen finden die Therapien auch sehr engmaschig statt.
Engmaschig heißt? Was heißt das? Wie?
Es ist, so ein Tag ist relativ vollgepackt, je nachdem, wie belastbar der Patient ist. Es findet Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Psychologie und unter anderem eben auch unterstützte Kommunikation und Schule. Das ist hier ein ganz, ganz großer Punkt. Findet relativ schnell wieder statt, weil man versucht, die Vernetzungen, die neuronalen Verknüpfungen im Hirn wieder zu aktivieren.
Jetzt sehe ich hier gleich, also wir haben hier ein Tablet liegen und wir haben hier einen großen Knopf. Kann ich da mal drauf drücken kurz?
Ich glaube, wir müssen ihn erst anschalten.
Also erstmal anschalten.
Ich schalte ihn mal an. Ja, ist an.
Genau. Anschalten, das heißt, wie sieht aus wie so ein bisschen so wie so ein Buzzer-Knopf?
Genau.
Ne?
Nochmal. Genau, weil mit nochmal, also es ist ein Sprachausgabetaster, den ich in allen möglichen Situationen einsetzen kann, weil mit nochmal kann ich eigentlich Ja und Nein sagen. Ich drücke drauf, dann will ich nochmal, drücke ich nicht drauf, will ich nicht. Das heißt, von der Entwicklung der Kommunikation ist es nochmal viel früher wie Ja, Nein. Mhm. Also haben wir Kinder, die vielleicht eine Entwicklungsverzögerung haben und in der Kommunikation noch nicht so weit sind, fangen wir mit nochmal an. Entweder ich kann es taktil selber drücken und höre es und wird motiviert, es nachzusprechen. Oder ich bin schon weiter und kann einfach drauf zeigen und sehe ein Symbol für nochmal.
Wir nutzen in der unterstützten Kommunikation alle Möglichkeiten, die, alle Ressourcen, die der Patient hat. Das beginnt jetzt, wenn jemand schwer verunfallt, bei körpereigenen Ressourcen. Man geht rein, man guckt, was sind noch für Kompetenzen da? Können wir in Kommunikation treten über die Atmung, über den Finger, Daumen hoch, Daumen runter, über ein Blinzeln? Das, was vorhanden ist, weil oft ist ja auch eine schwere motorische Beeinträchtigung vorhanden. Das wird versucht zu nutzen und darauf versucht man aufzubauen. Das heißt, es ist auch so eine Gratwanderung. Was ist auch noch an kognitiven Ressourcen da? Ist vielleicht sogar ein Verständnis von Schriftsprache noch vorhanden? Oder muss man über universelle Symbole oder Fotos gehen?
Haben Sie eigentlich noch Kontakt zu ehemaligen Patienten, Patientinnen?
Das ist ein großer Vorteil auch unserer Arbeit, dass die Patienten öfters kommen, entweder einmal jährlich, alle 2 Jahre. Und wir dann den Zeitraum, die Fortschritte, was sie zu Hause machen, hier wieder sehen und neue Impulse der Umgebung und dem Patienten mitgeben können. Also das haben wir viele Patienten, die das 10. Mal, vielleicht auch sogar 25 Mal schon da waren. Und das bereichert eigentlich nur unsere Arbeit.
Vielen Dank für den Einblick. Ich habe gesehen, auf dem Weg nach draußen gibt es wieder so einen Buzzer. Und ich neige ja dazu, deswegen ich würde da nochmal direkt schauen, was jetzt hier passiert. Raven, wir haben hier spannende Sachen auf dem Tisch liegen. Erzähl mir doch mal kurz, was haben wir denn hier alles? Also das ist für mich ein Kugelschreiber und der ist vorne, hat so einen Gummiaufsatz mit so Noppen drauf. Was brauchst du denn?
Ganz genau, das ist eine Stickverdickung. Die habe ich in Gallingen bekommen im Schreibtraining. Und das hat einfach den Grund, dass ich dadurch den Stift besser greifen kann. Mhm. Ich brauche weniger Kraft, um den Stift zu halten und über einen längeren Zeitraum schreiben zu können. Und ich rutsche nicht so schnell ab, weil oft sind ja Kugelschreiber eher ein bisschen rutschig. Und durch diese Stickverdickung brauche ich eben nicht die Kraft, dass ich fest am Stift bleibe.
Das heißt, du machst die ab und nimmst die einfach dann mit, wenn du irgendwie was schreiben musst?
Ganz genau, oder? Die mache ich dann an den Stift und dann erleichtert mir das gerade in der Schule, weil ich jetzt ja auch dann im Abiturjahrgang bin, lange Texte zu schreiben, ohne dass es zu anstrengend wird, weil eben meine Kraft in der Hand ein bisschen vermindert ist, so wie es eigentlich sein sollte. Und das hilft mir damit.
Wie merkst du das? Du hast gerade gesagt, also gerade langes Schreiben oder sowas ist sehr anstrengend dann auch irgendwie für die Hand. Wie trainierst du die Hand, dass die irgendwie mehr Kraft hat, dass das irgendwie auch länger geht?
Einen kriege ich alle 2 Wochen nochmal Ergotherapie, also eine halbe Stunde bis Stunde hier in Rottweil bei Georgia Bacher, meine Ergotherapeutin. Und da gibt's halt ganz verschiedene Möglichkeiten, die Handkraft zu trainieren. Ich habe auch einige Hilfsmittel zu Hause. Es gibt zum Beispiel so einen Ball mit so Gummis, da ziehe ich erstmal auseinander, dass ich halt die Strecker dehne und dann drücke ich ganz feste zusammen. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsstufen oder auch Handtrainer, da muss man so zusammendrücken und auch verschiedene, wie Gewichte quasi. Ja.
So ein bisschen wie so Klettertraining.
Wie so Klettertraining, ganz genau. Also viele Kletterer werden das wahrscheinlich auch kennen oder einfach ganz normal aus dem Fitnessstudio gibt es das auch. Nur, dass ich das halt aus anderen Gründen machen muss, aber letztendlich trainiert das die Hand. Ich habe dann auch öfter schon Muskelkater gehabt in der Hand. Das gibt's auch, ja. Sehr unangenehm, aber das hilft mir sehr. Gerade beim Schreiben, das werden viele wahrscheinlich auch kennen. Keine Ahnung, wenn man einen Aufsatz geschrieben hat im Deutschunterricht, 4 Stunden lang geschrieben hat, schmerzt jedem die Hand. Nur, dass bei mir das halt nicht erst nach 4 Stunden einsetzt, sondern eigentlich schon nach einer Stunde. Und ich aber trotzdem diese 4 Stunden halt durchhalten muss. Und da hilft mir das Training und die Hilfsmittel schon ziemlich.
Du hast gerade gesagt, Abi-Jahrgang geht jetzt, ist los. Das heißt, das ist sehr herausfordernd. Das ist da musst du wirklich, also wenig Zeit, viel wissen, musst viel lernen. Merkst du, dass du irgendwie beeinträchtigt bist in der Schule, jetzt mal abgesehen vom Schreiben?
Also tatsächlich hab ich Glück. Also ich hatte das Gefühl nie. Die Schule ist mir auch immer heute noch sehr entgegengekommen. Am Anfang hatte ich zum Beispiel eine Eingliederung. Das heißt, ich hatte dann weniger Schule und dann Stück für Stück immer mehr. Ich kriege in den Klausuren mehr Zeit, um eben dieses Defizit in der Hand beim Schreiben ausgleichen zu können. Ich darf mehr Pausen machen. Aber für mich hatte ich jetzt nie so das Gefühl, dass ich es so arg benötige, weil ich einfach immer für mich den Ansporn hatte, okay, ich muss einfach mithalten. Und so tun, als wäre nichts. Also weil ich kann dann nicht sagen, okay, ich mache jetzt eine Pause und mache jetzt eine Pause, weil dann mache ich das immer. Ich habe für mich den Ansporn in der Schule, dass ich quasi so tue, als wäre nichts vorgefallen. Und es ist zwar anstrengend, aber gleichzeitig auch Training. So denke ich das mir. Ja.
Jetzt haben wir hier noch was liegen und ich sage wieder laienhaft, es sieht so ein bisschen aus wie so ein Haargummi, den du aber eigentlich nicht brauchst, weil du relativ kurze Haare hast. Ne? Also was ist das?
ich kann den Fachbegriff nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es da einen für gibt. Ich sage immer Massagering. Massagering, haben wir auch in der Ergotherapie gehabt. Das ist gerade, macht man halt, da gibt es auch einen kleinen für die Finger. Mhm. Kann ich so über die Hand ziehen, kann sie gerade mal vormachen und über den Arm hinten. Einfach weil, das habe ich in der Ergotherapie auch gekriegt, auch in Geilingen. Ich habe ja das eine Empfindungsstörung, oder immer noch leicht ausgeprägt, aber am Anfang halt ganz arg, dass ich halt gerade Schmerzen oder so dumpf, spitz nicht auseinanderhalten konnte. Heiß, kalt, alles, was die Empfindung und der Sinn eben ist. Und damit kann ich eben die Nerven, sage ich jetzt mal, anregen, dass sie wissen, da ist was. Das wird dann ans Gehirn gesendet und dann kommt es zurück. Das ist das Beste, aber auch entspannungsmäßig, gerade in der Klausur. Ich nehme immer Klausur als Beispiel, weil es ein ganz gutes Beispiel ist. Wenn ich da ein bisschen verkrampfe, weil es einfach anstrengend wird, rolle ich da ein paar Mal drüber und dann geht es wieder besser.
Zeig doch mal ein paar Bilder aus deiner Zeit im Jugendwerk.
Wir können ja hier zum Beispiel mit dem Zimmer anfangen. Mhm. Also das ist Haus C, das ist das Jugendhaus. Das sind Doppelzimmer. Das heißt, das war mein Bett auf der linken Seite und rechts war ein Kollege aus Berlin, ein guter Freund von mir.
Guter Freund
durch
geworden.
Durch die Reha geworden, also wir kannten uns nicht davor. Und genau, die Zimmer sind eigentlich groß, ja, das Badezimmer.
Das heißt, wenn ihr ein Doppelzimmer habt, wie war das für dich? Also dann Zimmer teilen ist ja wahrscheinlich auch nicht gewohnt erstmal so.
Nee, und eigentlich nicht, aber ich war erst alleine anderthalb Wochen im Zimmer. Und er war schon vorher da und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir auch gesagt, weil er hätte jemand Neues ins Zimmer gekriegt, ich hätte jemand Neues ins Zimmer gekriegt und ich bin ehrlich aus Angst, was es sein könnte, dass man sich da nicht versteht, haben wir dann vorgeschlagen, okay, dann gehen wir zusammen ins Zimmer.
Und ich muss sagen, also wenn ich jetzt das Badezimmer oder sowas sehe, das sieht schon so ein bisschen aus wie Hotel, ne? Also
ja, also im Grunde genommen schon, ja. Klar, der Krankenhauscharakter, Klinikcharakter ist da, aber ich finde die Zimmer, die haben wir uns natürlich auch schön gemacht. Hier sieht man auch die Pinnwand. Mhm. Hätte man die Möglichkeit gehabt, Bilder aufzuhängen, Poster aufzuhängen, alles habe ich jetzt nie für nötig gehalten, weil im Grunde genommen war ich da auch nur zum Schlafen im Zimmer, weil wir einfach den ganzen Tag so viel Programm hatten und auch sonst auf Stationen gerade Möglichkeiten hatten, uns mit den anderen zu treffen. Wir hatten Fernsehräume, wir hatten Spieleräume, wir hatten eine Patientenküche. Wir Patienten haben auf der Station ganz viele Möglichkeiten, uns zu beschäftigen.
Wie geht's dir denn eigentlich jetzt, wenn du diese Bilder siehst? Also die alten Bilder von den Einrichtungen, von deinem Zimmer, von dem Essen, was ihr gekocht habt. Kommt das dann alles wieder hoch bei dir, oder?
Ja, aber positiv. Also ich hab kein Problem, mich dran zurückzuerinnern, sondern ich mache es sehr gerne. Dadurch, wir waren eigentlich eine coole Clique. Also wir haben auch manche andere Sachen zurückgemeldet. Aber immer als ich dort war, haben sich die ganze Station sehr gut verstanden. Wir haben immer zusammen Abend gegessen. Wir haben abends was zusammen gemacht, neben den Therapien was zusammen gemacht, oft auch Therapien zusammen gemacht. Wir waren gute Freunde alle. Jeder hat sich mit jedem gut verstanden, auch unabhängig vom Alter, unabhängig von Herkunft, alles. Wir haben uns alle sehr gut verstanden und das ist auch für mich der Grund, wieso ich mich da sehr gerne dran zurückerinnere, weil da schon schöne Freundschaften dort auch waren. Mit vielen habe ich noch Kontakt, aber klar, mit einigen auch nicht mehr nach der Reha, aber ich erinnere mich da sehr gern zurück dran. Ich habe auch bei anderen gesehen, okay, was haben die für Einschränkungen? Vielleicht, was können die, was ich nicht kann? Das war generell so das Ding, was mir am meisten geholfen hat, dass dort halt meine Mitpatienten, dass es denen auch nicht gut ging. Weil ich hatte dann Leute, mit denen ich dann auch befreundet war, mit denen ich drüber reden konnte. Okay, du hast eine Krankheit, ich habe eine Krankheit und das ist voll okay. Ist halt so, weil immer wenn ich mit meinen Freunden gehe, konnte ich natürlich auch super darüber reden. Aber viele können das nicht so verstehen, wenn man es nicht selber erlebt hat. Und das hat dort sehr gut getan, dass man da einfach ganz offen drüber reden konnte. Da kam dann auch kein, oh je, uns tut mir leid. Und aber weil jeder weiß, wie es einem geht und dann kann man sich wirklich helfen.
Du hast dich viel mit Themen auseinandergesetzt, wahrscheinlich auch bei Freundinnen und Freunden, die nicht so präsent sind wie bei dir gerade. Wie hat dich das verändert? Würdest du sagen, du bist selbstständiger geworden, du bist vielleicht auch schon früher erwachsen geworden, also weiter für dein Alter, oder?
Also ich würde sagen, in gewisser Weise schon, weil gerade dann im zweiten Mal im Haus C mussten wir sehr viel alleine machen. Klar, man hat dann keine Eltern, man hat nicht die Familie, man hat nicht die Struktur, man steht da erstmal alleine. Man muss sich, klar, alleine strukturieren, man muss alleine zu seinen Therapien gehen, man muss alleine Wäsche waschen, mussten wir auch. Klar war jemand dabei, der uns das gezeigt hat, aber letztendlich macht man das alleine. Man musste alleine gucken, dass alles sauber ist und man ist da wirklich alleine. Man muss gucken, okay, wie suche ich mir jetzt meine Freunde, welche Therapien möchte ich, was fehlt mir und ich denke, dass ich schon sehr eigenständig dadurch geworden bin. Und was mich positiv beeinflusst habe, behaupte ich, Einfach, dass ich auch viel gesehen habe, wie es anderen Leuten geht. Was gibt's für Schicksalsschläge? Und ich habe einige Schicksalsschläge erlebt, weil davor, klar, habe ich auch so, hat man so Sachen immer gehört, aber ich habe es nie so live mitgekriegt. Ich habe nie mit Leuten darüber gesprochen. Ich habe auch im Freundeskreis sowas in der Form nie so miterlebt. Und das hat mir schon so ein bisschen gezeigt, dass das Leben, wenn man gesund ist, dass das schon sehr wichtig ist und dass man das schätzen muss, weil es kann sich sofort ändern.
Dann danke dir, Raven, für deine wirklich spannenden Einblicke. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Geburtstag dir morgen, 18 Jahre alt, und einen guten Urlaub.
Danke.
Lass es dir gut gehen.
Definitiv.
Ich muss schon sagen, ich bin echt beeindruckt. Schon Wahnsinn, was medizinisch und therapeutisch alles so möglich ist. Wirklich tolle Menschen, die hier im Jugendwerk arbeiten. Das Gespräch mit Raven hängt mir noch ganz schön nach. Ist wirklich, wirklich krass, einfach mit 15 Jahren so einen Schicksalsschlag zu verkraften und sich da auch rauszukämpfen. Ich bin echt beeindruckt von seinem Willen und ich muss sagen, ich bin einfach nur froh, dass es ihm soweit wieder gut geht. Wenn Sie gerne mehr Informationen haben möchten, dann schauen Sie doch in die Shownotes rein. Da haben wir alle Informationen und wichtigen Links zusammengetragen. Ein Blick lohnt sich auch auf unser Instagram-Profil @gesundnah. Hier können Sie gerne Fragen, Anregungen und Themenvorschläge an uns schicken. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich bin Martin Hoffmann. Bis zum nächsten Mal.
Gesundnah, der Gesundheitspodcast der AOK Baden-Württemberg.